HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Bei mir klappt es eigentlich ganz gut mit dem Schlafen. Also ich schlafe eigentlich sofort ein.
Es ist in uns, in den Genen angelegt. Es gibt ausgesprochene Kurzschläfer und es gibt Langschläfer.
Fehlender Schlaf oder nicht vernünftiger Schlaf, habe ich jetzt in meinem Fall erlebt, ist einfach für einen selbst ein sehr großes Problem, weil man kann sich irgendwann einfach überhaupt nicht mehr konzentrieren auf irgendwas.
Wir führen das darauf zurück, dass der Schlaf eine sehr wichtige Funktion für die Gedächtnisbildung hat. Wenn ich schlecht schlafe oder wenig schlafe, dann ist meine Gedächtnisleistung am nächsten Tag schlechter.
Wie schön das ist, am Abend müde sein und schlafen dürfen und von gar nichts wissen. Und alle Sorgen sind wie Zwerge klein.
Denn der Schlaf ist für den ganzen Menschen, was das Aufziehen für die Uhr, würde Schopenhauer hinzufügen. Umso dramatischer, was heute in Berlin vermeldet wurde. Das Leben bereitet mittlerweile 80% der Arbeitnehmer schlaflose Nächte. Das fand die DAK für ihren Gesundheitsreport 2017 heraus. Schlafprobleme tauchen quer durch alle Altersstufen auf und immer öfter wird zum Pillenschächtelchen auf dem Nachttisch gegriffen. Aber was ist das eigentlich, guter, gesunder Schlaf? Und was passiert genau in diesem ganz besonderen Bewusstseinszustand, der seit Jahrhunderten Literaten und Künstler fasziniert, denn er ist zwingend verbunden mit Kontrollverlust, mit Zuständen, die wir kognitiv nicht fassen können. Das ist für manche inspirierend, für andere bedrohlich, weswegen der Schlaf auch der kleine Bruder des Todes genannt wird. Lalelu, das Rätsel vom süßen Schlaf, haben wir getitelt und wollen uns vor allem mit dem besonderen Geisteszustand des Schlafes beschäftigen, der Kultur inspiriert und seit Menschengedenken das Bedürfnis weckt, ihn zu durchschauen, zu kontrollieren, ihn neuerdings auch zu Trainingszwecken durch sogenannte Klarträume zu nutzen. Traum, Schlafentzug, Schlafbedürfnis, Menschheitsthema. Das alles hat Ulrich Sonnenschein in schlafenden Büchern gefunden.
Schlafbücher müsste es geben, von zähflüssigem Stil, mit schwer zu kauenden Worten, Fingerlangen, die sich am Ende in unverständliche Silbenkringel aufdrieseln, Konsonantennarreteien oder höchstens mal ein dunkler Vokal auf U. Bücher gegen Gedanken. So schrieb Arno Schmidt in seiner kleinen Erzählung »Was soll ich tun?« Darin beklagte er die Macht der beschreibenden Texte, die den Leser quasi zwingen, sich zu identifizieren und genauso böse zu schauen wie der Held. Der Schlaf dagegen ist das Motiv der Unschuld im Unbewussten. Wer schläft, sündigt nicht, heißt es, und der Traum ist dann das Gegenteil der wirklichen Welt. Schlaf ist für die Literatur immer dann ein Thema, wenn sich Träume im Kontrast zur Wirklichkeit sinnbildlich darstellen. Wenn Fantasie und Allegorie Hand in Hand gehen und mit dem wirren Bild des oftmals Unverständlichen die Vernunft konterkariert wird. Traum ist nicht nur in Schnitzlers Traumnovelle ein Mittel, den Trieb als psychologisch mächtiges Instrument darzustellen. Träume haben fast immer einen versteckten sexuellen Subtext. Der Schlaf ist oft symbolisch in der Literatur. In Robert Schneiders Schlafes Bruder ist der Tod durch Schlafentzug ein Mittel, sich von der ungerechten Welt zu lösen. In Hermann Brochs Schlafwandlern ist er Sinnbild für den orientierungslos gewordenen Menschen, der in die Totalität der Nazi-Herrschaft hineinwandelt. Und allen Eltern, die nichts sehnlicher wünschen als den ruhebringenden Schlaf des Nachwuchses, sei Adam Mansbachs Kinderbuch für Erwachsene »Verdammte Scheiße, Schlaf ein« empfohlen. Mansbach hat zwar auch keine Lösung für das Einschlafproblem, hilft jedoch bei der Abfuhr sich anstauender Ungeduld. Doch zurück zu Arno Schmidts Wunsch nach Schlafbüchern. Natürlich gibt es die längst und eines der wichtigsten Exemplare der Weltliteratur kannte Schmidt gut. Als er sich daran machte, Finnegans Wake von James Joyce zu übersetzen, musste er jedoch feststellen, dass er, bliebe er dabei, kein eigenes Werk mehr schreiben würde. Schmidts maximale 4 Stunden Schlaf pro Nacht einmal vorausgesetzt. An den Schluss seines Ulysses hatte Joyce den Monolog der Molly Bloom gesetzt. Einen Bewusstseinsstrom ohne Zeichensetzung und logische Konsequenz, eine Reihe von aufblitzenden Gedanken und Erinnerungen und dem sich somnambul wiederholenden Ja-Wort der untreuen verheirateten Frau. Am Ende dieses Monologs versenkt sich auch das Buch in einen tiefen, erschöpften Schlaf. Um mit Finnegan's Wake wieder daraus zu erwachen. Denn das ist so ein Schlafbuch mit fingerlangen Worten, die sich am Ende in unverständliche Silbenkringel aufdrieseln, mit Konsonantennarreteien und dunklen Vokalen auf U. Finnegan's Wake ist ein Buch, das sich zwar Totenwache nennt, aber von nichts anderem bestimmt wird als dem unruhigen, niemals zielgerichteten Schlaf der Sprache, dem wilden Traum von Kneipenwirt Humphrey Chimpton Earwicker, Shem und Sean und all den anderen Schlafwandlern. Es ist ein Buch an den Grenzen der Darstellbarkeit. Wie den Schlaf selbst wird man es gänzlich nie verstehen.
Aber es gibt es, das Schlafbuch, sagt Ulrich Sonnenschein. James Joyce schaffte es, den Bewusstseinsstrom, den der Schlaf kennt, literarisch aufzugreifen. Was ist das für ein Geisteszustand, für ein Bewusstseinsstrom, der seit jeher Menschen erschreckt und fasziniert? Wir werden gleich darin tiefer eintauchen, aber ganz offensichtlich haben viele, sehr viele Menschen Schwierigkeiten, sich diesem Bewusstseinsstrom am Ende des Tages hinzugeben. Und damit zur Frage, warum beschäftigt sich der Tag mit der Nacht bzw. mit dem Schlaf? Ganz einfach, weil heute in Berlin mal wieder deutlich gemacht wurde, wie relevant dieses Thema ist. Die DAK hat ihren Gesundheitsreport 2017 vorgelegt, eine repräsentative Studie mit die einigermaßen erschütternde Ergebnisse über die Nacht ans Tageslicht brachte. Christoph Schelt war bei der Vorstellung der Studie für uns dabei.
Na, gut geschlafen heute Nacht? Falls Sie diese Frage mit Ja beantworten können, können Sie sich glücklich schätzen. Millionen Deutsche liegen nämlich nachts wach. Schlafstörungen sind auf dem Weg zur Volkskrankheit.
Deutschland schläft schlecht.
So bringt es Andreas Storm auf den Punkt, der Chef der Krankenkasse DAK Gesundheit. Die DAK hat mehr als 5000 ihrer berufstätigen Versicherten befragt. 4 von 5 haben zumindest gelegentlich Störungen beim Einschlafen oder Durchschlafen. Das sind 2/3 mehr als bei der vorherigen Befragung vor 7 Jahren. Wenn der Schlaf dann auch noch schlecht ist und man sich in der Folge am Tag müde und erschöpft fühlt, sprechen die Fachleute von Insomnie. Die betrifft immerhin noch etwa jeden 10. Arbeitnehmer. Junge berichten etwas häufiger von Schlafproblemen als Ältere, Frauen etwas mehr als Männer, Arbeiter mehr als Akademiker. Im Grundsatz zieht sich der schlechte Schlaf aber durch alle Teile der Bevölkerung. Die Gründe hängen bei den meisten Betroffenen mit dem Berufsleben zusammen. Nachtschichten, starker Termin- und Leistungsdruck gelten als Risikofaktoren. Und wer von sich sagt, häufig an der Grenze der Leistungsfähigkeit zu arbeiten, ist prädestiniert für ernsthafte Schlafprobleme. Zum Arzt gehen nur die wenigsten mit ihrem Problem. Hans-Dieter Nolting vom IGES-Institut hat den Report im Auftrag der Krankenkasse erstellt und vermutet die Gründe dafür.
Wir haben ja schon gesehen, dass die offenbar berufliche Belastung hier dazu führt, dass es häufiger auftritt, sodass auch viele denken, naja, das kann mir der Arzt sowieso nicht abnehmen, dass ich die ganze Zeit hier über meinen Job nachdenke, oder die finden das vielleicht sogar angemessen.
Die Digitalisierung sei ein entscheidender Grund für den schlechten Schlaf, meint DAK-Chef Storm. Ständige Erreichbarkeit sei Gift für gesunden Schlaf.
Viele Menschen kümmern sich nachts um die Akkus ihrer Smartphones, aber ihre eigenen Batterien sind nicht aufgeladen.
Was also tun? Maßnahmen zur gesunden Schlafhygiene seien inzwischen vielen bekannt, sagt der Schlafforscher Ingo Fietze von der Berliner Charité. Also Ruhe und Dunkelheit, leichtes Essen. Gerade den beruflich Engagierten müsse man raten, vor dem Schlafengehen abschalten. Und zwar nicht nur im übertragenen Sinne, sondern ganz konkret Smartphone, Laptop, Fernseher. Der Körper brauche Zeit, um nach einem stressigen Tag runterzukommen. Pauschale Lösungen gäbe es darüber hinaus kaum. 10% der Deutschen führt die Schlaflosigkeit in die Apotheke oder Drogerie, fast doppelt so viele wie 2010. Bei Medikamenten rät Professor Fietze zur Vorsicht. Bei pflanzlichen Präparaten wie Baldrian sei Geduld angesagt. Erst nach 4 bis 6 Wochen könne man etwas über den Erfolg sagen. Viele wüssten das nicht. Und alles, was über solche Mittel hinausgehe, sei ein Fall für eine Verschreibung vom Arzt. Das Fazit aus der Studie und der Appell von DAK-Chef Andreas Storm:
Wir müssen wieder lernen, dass Schlaf für unser Leben ein ganz entscheidender Faktor ist, um ausgeglichen, gesund und leistungsfähig zu sein.
Deutschland schläft schlecht, bescheinigt der neue DRK-Gesundheitsreport. 80% aller Arbeitnehmer klagen über Schlafprobleme. Auch für diese Studie befragt wurde, wie gehört, Professor Ingo Fietze vom Interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrum an der Berliner Charité. Guten Tag.
Schönen Tag.
Die bei Ihnen dann im Schlaflabor landen, Herr Vietze, die haben natürlich Schlafprobleme, manifeste Schlafprobleme. Ist denn aber jede Schlafstörung schlimm und macht krank?
Es gibt eine Schlafstörung, die nicht schlimm ist und bisher nicht krank macht, aber auch gefühlt eine Schlafstörung ist. Das ist das Phänomen, wenn man nachts häufig wach wird. Es gibt viele, die nachts 2, 3, 4 Mal wach werden, zum Beispiel, weil sie auf Toilette gehen müssen. Wenn man danach aber gleich wieder einschlafen kann, dann ist das keine Schlafstörung. Das ist einfach häufiges nächtliches Erwachen.
Wo fängt für Sie die krasse Schlafstörung an?
Na, im Gegensatz dazu, wenn man nachts wach wird und auf Toilette geht, sich wieder hinlegt und länger als eine halbe Stunde, nämlich eine Stunde oder anderthalb oder 2 Stunden braucht zum Wiedereinschlafen, dann hat man tatsächlich eine Durchschlafstörung. Also die Definition der Schlafstörung, der Ein- oder Durchschlafstörung macht sich an der Länge des Nicht-Einschlafens aus.
Und wenn die dann zu Ihnen kommen, können Sie allen Menschen mit Schlafproblemen helfen?
Ja, das wäre was. Leider kommen die Patienten oder die Betroffenen zu spät. Das ist mal eine ganz wichtige Nachricht. Eine chronische Schlafstörung ist dann chronisch, wenn sie länger als 3 Monate dauert. Und gefühlt kommen die meisten erst nach einem Jahr. Und das macht auch das ganze Drama aus. Je länger man eine Schlafstörung hütet, sage ich mal so, also nicht zum Arzt geht, keine Hilfe sucht und nicht therapiert, desto mehr verfestigt sie sich. Das ist unsere Erfahrung. Und dann helfen einfache Mittel nicht mehr. Wir haben im Beitrag von pflanzlichen Präparaten gehört, sondern dann helfen tatsächlich in der Regel nur noch Schlafmittel.
Wenn Sie jetzt sagen, ich will den Leuten helfen, was ist denn dabei Ihr Ziel? Gibt es sowas wie den perfekten, den gesunden Schlaf, wo Sie sagen, das ist das, was eigentlich jeder bräuchte?
Ja, gute Nachricht, 2/3 aller Deutschen haben den gesunden und perfekten Schlaf. Denn das Schlafwachsystem, das muss man auch sagen, ist eigentlich etwas sehr Stabiles. Ja, sonst gäbe es keine Schichtarbeiter oder keine Piloten, die ständig hin und her fliegen. Der Schlaf hält das schon aus, dass man letztendlich ungesund oder unphysiologisch schläft. So schnell lässt er sich nicht stören.
Aber wieso sind dann 80% mit Schlafproblemen unterwegs?
Die 80% aus der Studie, das ist richtig. Die 80% aus der Studie, da ist die Frage, wenn ich 100% Arbeitnehmer der DRK frage, wie schlafen Sie, dann sagen 80%, ich schlafe schlecht. Unter den 80% sind aber viele, die bei denen der Schlaf, wie ich gerade sagte, durch nächtliches Erwachen gefühlt schlecht ist, durch häufiges nächtliches Erwachen. Diese 80% entsprechen nicht der medizinischen Diagnose der chronischen Schlafstörung. Chronische Schlafstörung, Gott sei Dank, haben immer noch viel zu viel, aber nur 10% der Deutschen, also auch immerhin 9 Millionen.
Das heißt aber, der gesunde, perfekte Schlaf, der ist schon, wenn ich ein paar Mal wach werde nachts, ist das trotzdem gegeben?
Wir sollten, das wissen wir heute, gesunder Schlaf heißt, dass wir 7, 7,5 Stunden schlafen sollten, was die Schlaflänge betrifft. Und die Qualität des Schlafes heißt, dass wir einen normalen Wechsel zwischen Traum und Tiefschlaf haben, dass wir circa ein Viertel der Nacht tief schlafen, ein Viertel der Nacht träumen und den Rest im mitteltiefen Schlaf verbringen. Das ist in der Regel tatsächlich der Fall.
Viele greifen mittlerweile zu Medikamenten, wie wir auch gehört haben. Ist das eine bedenkliche Entwicklung? Weil Sie sagten ja eben auch, manchen kann man auch nur noch mit Medikamenten helfen.
Wir wissen, dass auch die chronische Insomnie, die chronische Schlafstörung, 10% der Deutschen, dass die langsam zunimmt über die Jahre. Das ist ein internationaler Trend, der lässt sich nicht aufhalten. Und je mehr Schlafgestört es gibt, desto mehr Patienten wird es auch geben, die Schlaftabletten brauchen. Das ist gar keine Frage, weil wir haben im Moment keine andere Therapie, wir haben keine Operationen, wir haben keine elektromechanische oder elektromagnetische Therapie, Hirnstimulation, die es vielleicht in Zukunft geben wird. Es gibt nur 2 Möglichkeiten, den Tablettenkonsum oder den Bedarf zu reduzieren. Das eine, ich fange ganzzeitig an in der Prävention. Ich versuche, dass Personen oder Menschen gar nicht erst in eine Schlafstörung kommen. Nummer 1 und Nummer 2, wenn man schon ein Schlafmittel braucht, dann bitte nur über den Experten oder über den Schlafmediziner, nicht allein und unkontrolliert nehmen. Dann besteht nämlich die Gefahr, dass man irgendwann immer mehr nimmt, weil sie nicht hilft.
Sie wissen verdammt viel über den Schlaf. Ist ja auch klar, Sie sind Schlafmediziner, Schlafforscher, Herr Professor Vietze. Was wüssten Sie denn gerne noch? Was sollte denn in den nächsten Jahren noch mal rauskommen?
Ich weiß nicht viel. Ich bin nur gut belesen und ich weiß, dass die Forschung, die Schlafforschung tatsächlich viel über den Schlaf weiß. Wir wissen ganz genau, wo die Schlafwachzentren sind, welche Hormone wach machen, welche Hormone müde machen, was dort vor sich geht. Das Problem, was wir haben, wir messen den Schlaf immer noch wie vor 60 Jahren. Wir würden ihn gern viel intensiver messen. Also wir messen den Schlaf nur mit Elektroden, die auf der Kopfhaut sind und sehen nur die Hirntätigkeit, die oberflächliche Hirntätigkeit. In die Tiefe kommen wir nicht. Also das ist ein Traum, dass wir irgendwann im Schlaf auch die Aktivität in der Tiefe des Gehirns messen können. Das ist uns vollkommen unerschlossen. Und ob das neue Elektrodentechnik bringen wird oder ob das die Radiologie bringen wird mit Magnetresonanztomographie, also radiologischen Methoden, das wissen wir noch nicht. Also das ist so ein Traum. Und das zweite ist sicherlich, dass wir vielleicht in 10 oder 20 Jahren tatsächlich den Traum plastisch oder visuell sehen werden oder farblich sehen werden.
Ein Stück Rätsel bleibt also. Auch der Schlafforscher hat noch Träume. Professor Ingo Fietze, Schlafmediziner an der Berliner Charité. Besten Dank. La Le Lu, das Rätsel vom süßen Schlaf, der Tag in HR2 Kultur. Aber es geht auch ohne Schlafstörung.
Ich bin so knallvergnügt erwacht. Ich klatsche meine Hüften. Das Wasser lockt, die Seife lacht. Es dürstet mich nach Lüften. Ein schmuckes Laken macht einen Knicks und gratuliert mir zum Baden. Zwei schwarze Schuhe in blankem Wix betiteln mich Euer Gnaden. Aus meiner tiefsten Seele zieht mit Nasenflügelbeben ein ungeheurer Appetit nach Frühstück und nach Leben.
Joachim Ringelnatz, die Morgenwonne, gut ausgeschlafen. Spannend ist der Schlaf für den Schlafforscher, für den wissenschaftlichen Beobachter mit den entsprechenden Gerätschaften, für die Literatur. Weniger spannend für visuelle Medien. Da passiert ja nichts, wenn man die Kamera draufhält. Trotzdem ist der Schlaf auch ein großes Thema des Films, nur in anderen Variationen.
Anders als bei Malern und Bildhauern, auf die Bildnisse von Schlafenden schon immer eine hohe Faszination ausübten, ist Schlaf im Film äußerst unattraktiv. Das bewegte Bild setzt auf Abwechslung, das unschuldig schlafende, vornehmlich weibliche Wesen aus der bildenden Kunst jedoch verändert sich nicht und wird somit langweilig. Denn wenn ein Mensch schläft, passiert im äußeren Abbild nichts.
Witness the power of dreams with 6 hours of real REM action. In Andy Warhol's Sleep.
In seinem ersten Film Sleep aus dem Jahre 1963 ging es Andy Warhol genau darum. Er wollte Spannung vermeiden und Wirklichkeit abbilden. Dazu zeigte er den schlafenden Beat-Poeten John Giorno über 6 Stunden lang und ich kenne niemanden, der diesen Film je zur Gänze gesehen hat. Das war bei dem 6 Jahre später entstandenen Blue Movie schon anders. Da zeigte er 2 Menschen beim Beischlaf und erst zum Schluss kam es zum Sex. Hier taten 2 Menschen realistisch das, was in anderen Filmen aus der Zeit nur vorgetäuscht wurde. Der erotische Moment ist es, auf den die Betrachter warteten, lange Gespräche und langsames Entkleiden erduldeten. Und waren dann verwundert, wie unspektakulär Sex sein kann. Doch zwischen Schlaf und Beischlaf liegt die unerschöpfliche Welt des Traumes. Da setzt der Film an, denn hier wird ihm eine ganze Welt der visuellen Möglichkeiten eröffnet. Hier kann er zeigen, was er kann. Christopher Nolans Inception zum Beispiel macht die Welt des Traumes zur ersten Wirklichkeit.
Wir erschaffen die Welt des Traumes. Wir bringen die Testperson in den Traum hinein. Und sie füllt ihn mit ihren Geheimnissen.
Und sie brechen ein und stehlen sie.
Naja, es ist streng genommen nicht ganz legal. Während man träumt, fühlt sich alles real an. Dass irgendwas merkwürdig war, erkennen wir erst, wenn wir wieder aufgewacht sind. Der Traum stürzt ein. Unter Kontrolle.
Schlaf, Schlafentzug und unbewusste Wachzustände haben Regisseur Christopher Nolan schon immer fasziniert. In Memento verfolgt er einen Menschen, der, immer wenn er erwacht, alles vergessen hat, was zuvor passierte. In Insomnia einen schlafgestörten, halluzinierenden Kommissar, der zur Zeit der Mitternachtssonne einen Triebtäter aufspüren muss und in den Batman-Filmen eine Fantasy-Figur der Nacht. Traumsequenzen sind immer ein Freibrief für visuelle Fantasie. Sie entbinden den Filmemacher von realistischer Nachvollziehbarkeit und entfesseln einen Bilder- und Farbenrausch. In fast allen Filmen, die psychische Notlagen oder Krankheiten thematisieren, gibt es solche Sequenzen. Und nur in wenigen wie Roman Polanskis Rosemary's Baby wird die Wahrnehmung umgekehrt. Hier ist der Traum, in dem Rosemary vom Teufel geschwängert wird, erschreckende Wirklichkeit.
Schlafforschung von Ulrich Sonnenschein. Wie wird im Film geschlafen? Die nächtliche Ruhe bleibt Thema in all ihren Facetten, lebenspraktisch und kulturell, weil sie einen entscheidenden Teil unseres Lebens ausmacht. Wir verschlafen schließlich rund ein Drittel unseres Lebens. Aber ist das naturgegeben, dass wir das tun? Dr. Hanna Ahlheim, Historikerin am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Mit ihrem Buch Kontrollgewinn, Kontrollverlust hat sie sich mit der Geschichte des Schlafens in der Moderne befasst. Guten Tag, Frau Ahlheim.
Guten Tag, Frau Frömmann.
Wann haben sich denn überhaupt feste Schlafrhythmen entwickelt?
Das ist natürlich relativ schwer nachzuvollziehen, weil man da ganz tief ins Alltagsleben einsteigen muss und die entsprechenden Quellen braucht, die einem von diesem Alltagsleben erzählen. Aber es gibt zum Beispiel die Idee oder die These eines amerikanischen Historikers, der sagt, dass man bis ins 19. Jahrhundert, also vor der Industrialisierung, zum Beispiel auch in Westeuropa noch in zwei Schichten geschlafen hat. Es gab also jede Nacht einen ersten Schlaf und einen zweiten Schlaf. Und dazwischen war man also wach, hat sich miteinander unterhalten, ein Pfeifchen geraucht, vielleicht sogar Nachbarn besucht. Und eine Idee ist eben, dass sich erst mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert überhaupt erst diese Idee von einem achtstündigen Nachtschlaf durchsetzt.
Und wodurch kam das? Wie kam man dann auf die Idee, das zu verändern? Oder dass es sinnvoll sei, es zu verändern?
Ja, zum einen ändert sich natürlich Alltagsleben, zum Beispiel durch die Einführung von Licht in den Städten. Das heißt, plötzlich verschwimmt die Grenze zwischen Tag und Nacht. Man braucht also vielleicht neue Fakten, neue Zeitgeber, nach denen man sich richten kann. Dann entwickelt sich zum Beispiel die Eisenbahn. Die Eisenbahn ist einer der Gründe, weswegen man auch anfängt, Uhren einzuführen und Zeiten zu synchronisieren, weil man einen Fahrplan braucht, um zu wissen, wann fährt ein Zug ab, wann kommt ein Zug an. Uhren generell setzen sich im 19. Jahrhundert durch. Zum Beispiel gibt es die ersten Wecker. Das hängt damit zusammen, dass man jetzt auch feste Arbeitszeiten hat in den Fabriken. Also da laufen die Maschinen dauerhaft und die Arbeitszeit muss sich eben nach diesen Maschinen richten und nicht mehr danach, wann die Sonne aufgeht oder wann die Sonne untergeht. Das heißt, es verändern sich Rhythmen im Alltagsleben und damit gibt es natürlich auch ganz neue Herausforderungen, wie man Schlaf organisieren muss.
Und damit, Frau Ahlheim, gibt es ja auch nochmal ein verstärktes Interesse, dass der Schlaf organisiert wird und dann eben zu dem Tag auch passt, der vorgesehen ist, zum Beispiel bei der Arbeit.
Ja, natürlich. Also man fängt an, Schlafzeiten sich zu erträumen. Also das Idealbild kennen wir alle, was die bürgerlichen Schlafratgeber, zum Beispiel die ersten Heftchen, die so im 19. Jahrhundert erscheinen, die einem sagen, wie man richtig schlafen soll, diese haben alle dieses Ideal vom achtstündigen Nachtschlaf. Das passt wunderbar in so eine Tageseinteilung. Also man arbeitet 8 Stunden, man hat 8 Stunden Freizeit und man schläft 8 Stunden. Und am besten schläft man von abends 10 Uhr bis morgens um 6 Uhr. Das ist so die Idealzeit, die über diese Ratgeberliteratur verbreitet wird. Gleichzeitig kann man da aber auch schon dran sehen, dass natürlich Schlafzeiten in der Gesellschaft sehr, sehr unterschiedlich sind und auch sein müssen, weil zum Beispiel die Arbeiterbewegung diese 8 Stunden Idee nutzt, um zu sagen, wir wollen nicht mehr 12 oder 14 Stunden arbeiten, weil wir 8 Stunden Schlaf brauchen. Also darin steckt schon, dass offensichtlich viele Leute wesentlich kürzer geschlafen haben und sich an diesen Rhythmus eben überhaupt nicht halten konnten, sondern dass es ein Ideal war, was immer wieder propagiert wurde.
Und dann gab es ja sogar den Versuch auch zu gucken, ob man den Schlafbedarf beeinflussen kann, damit man die Leistungsfähigkeit steigern kann, zum Beispiel im Sinne des Militärs.
Ja, also die ersten Forscher, die das versucht haben, die sind Ende der 30er Jahre in eine Höhle gestiegen, wo es also kein Tageslicht gab und keine Temperaturschwankungen und haben versucht, da ihren eigenen Körperrhythmus umzustellen auf einen 8-Stunden-Tag und eine 6-Tage-Woche. Also die wollten rausfinden, können wir durch Veränderung unserer Umwelt oder vielleicht auch durch puren Willen einen eigenen Schlafrhythmus etablieren. Und das wurde dann zum Beispiel in U-Booten probiert. Also im U-Boot gibt es auch kein Licht, kein Tageslicht. Keine Temperaturschwankungen kann man nicht vielleicht, das war die Idee, so sowas wie Wachdienste anders und besser organisieren, damit also die Soldaten in diesen Booten fit sind, wenn es dann zu Kampfhandlungen
kommt. Hat's geklappt?
Nein, diese Versuche sind tatsächlich relativ radikal gescheitert, unter anderem, weil die Leute ihren Rhythmus gewohnt waren und zu ihren Zeiten essen und schlafen wollten. Aber diese Fantasie hält sich. Also man probiert das später zum Beispiel in der Raumfahrt. Es gibt immer wieder Versuche, wenn es zum Beispiel um Jetlag geht später. Also Piloten sind ja auch Personen, die immer sehr, sehr leistungsfähig sein müssen und auf die Sekunde fit. Und da probiert man also auch immer wieder, wie kann man eigentlich oder könnte man Schlaf von Piloten nicht anders organisieren, damit die leistungsfähig bleiben, auch wenn sie zum Beispiel eine Zeitzone wechseln.
Aber das ist ja interessant, das ist ja jetzt, ich glaube, nicht nur mitteleuropäisches Bedürfnis, was Sie da eben beschrieben haben, aber kulturell scheint es doch in Mitteleuropa schon anders auszusehen als in Südeuropa oder auch in Japan zum Beispiel, wie man schläft, wann man schläft, wie lang man schläft. Das scheint also nicht so ganz in der Natur aller Menschen gleich zu liegen.
Ja, offensichtlich überhaupt nicht. Also die Siesta ist ein ganz typisches Beispiel für eine andere Schlafkultur im Mittelmeerraum. Dann gibt es zum Beispiel ethnologische Untersuchungen, auch die den Schlaf in Japan untersuchen. Wir kennen, glaube ich, alle Bilder zum Beispiel von schlafenden Leuten in der U-Bahn in Japan. Es ist also völlig normal, dass man dort in der Öffentlichkeit schläft und dass man da in Bröckchen schläft. Polyphasisch nennt das die Schlafforschung. Also man hat nicht diesen einen achtstündigen Nachtschlaf, sondern schläft über den Tag verteilt in mehreren Portionen, die man dann addiert. Und ich denke, es gibt sozusagen auch in unserer Schlafkultur ein Beispiel, wo wir sowas alle kennen, das sind kleine Kinder. Wenn die auf die Welt kommen, schlafen die nicht die Nacht durch, sondern schlafen eben in diesen Bröckchen. Und die lernen dann im Laufe ihres Lebens anders zu schlafen.
Wie der Mensch versucht und versuchte, Kontrolle über den Schlaf zu gewinnen. Dr. Hanna Ahlheim, Historikerin in Potsdam. Dankeschön. La Le Lu, das Rätsel vom süßen Schlaf, der Tag in HR2 Kultur. Und was, wenn eben nicht alle gleichzeitig schlafen?
Ein Tag darum aus diesem wirklichen Leben, Balzacs. Und 1000, 10.000 Tage waren wie dieser Tag. 8 Uhr abends. Die anderen Menschen haben längst ihre Arbeit zu Ende getan. Sie haben ihre Büros, ihre Geschäfte, die Fabriken verlassen. Sie haben in ihrem Kreise, ihrer Familie oder allein diniert. Nun schwärmen sie aus zum Vergnügen. Sie schlendern auf den Boulevards, sie sitzen in den Cafés, sie stehen vor den Spiegeln, um Toilette zu machen für die Theater und die Salons. Er, der eine, Balzac, schläft im verdunkelten Zimmer, niedergeschlagen von der Keule der 16-stündigen, der 17-stündigen Arbeit. 9 Uhr abends. Die Theater haben begonnen. In den Ballsälen wirbeln die Paare, in den Spielhäusern klirrt das Gold. Die Liebenden drücken sich tiefer in die Schatten der Alleen. Noch immer schläft Balzac. 10 Uhr abends. In einzelnen Häusern verlöschen schon die Lichter. Die älteren Leute begeben sich zur Ruhe. Seltener rollen die Wagen über das Pflaster. Leiser werden die Stimmen der Stadt. Balzac schläft noch immer. 11 Uhr. Die Theater gehen zu Ende, in den Gesellschaften, in den Salons, geleiten die Diener die letzten Gäste nach Hause. Die Restaurants dunkeln ab, die Spaziergänger verschwinden, nur eine letzte Welle von Heimkehrenden schwemmt noch lärmend über die Boulevards, um in kleinen Seitenstraßen völlig zu versickern. Balzac schläft noch immer. Endlich Mitternacht. Paris ist verstummt. Millionen Augen haben sich geschlossen, tausend und abertausend Lichter sind verloschen. Nun, da die anderen ruhen, wird es Zeit für Balzac zur Arbeit. Nun, da die anderen träumen, wird es Zeit für ihn zu wachen. Jetzt, da der Tag beendet ist für die Welt, beginnt sein Tag.
Stefan Zweig, Balzac hat einen anderen Schlafrhythmus. Leider habe ich durch Schlaflosigkeit und fatales Befinden wieder etliche schöne Tage für mein Geschäft verloren. Das schrieb Schiller an Goethe und zeigt darin seinen Unmut darüber, der Willkür der Schlafqualität ausgeliefert zu sein. Seit Menschengedenken gibt es den Wunsch, den Schlaf zu bestimmen, ihn sogar gestalten zu können, Kontrolle über diese notwendige Phase des rätselhaften Geisteszustands zu erlangen. Im digitalen Zeitalter gibt es neue Versprechen, diesen Traum zu erfüllen.
Sleep as Android, so heißt die kleine Smartphone-App, mit der Florian regelmäßig seinen Schlaf kontrolliert.
Unten kann man eben sehen, wann welche Schlafphase war, Leichtschlaf oder REM oder Tiefschlafphase. Da gibt es zwei Werte, einmal prozentualer Tiefschlaf, hatte ich heute Nacht eben 70%, was eigentlich ziemlich gut ist, und im absoluten Tiefschlaf, also 6 Stunden 33.
Florian ist zufrieden mit seiner Schlafqualität, auch im Vergleich zu den letzten Tagen.
Ja, hier sieht man auch, letzte Woche hatte ich ein bisschen mehr Stress. Der prozentuale Tiefschlaf ist direkt unter 50% gegangen. Das ist bei mir immer so ein Zeichen, dass es nicht ganz so optimal war.
Damit die Schlaf-App Daten sammeln kann, muss das Handy auf der Matratze liegen. Am besten am Kopfende in einer Ecke.
Das Handy misst über den Beschleunigungssensor im Prinzip bloß die Bewegungsaktivität des Körpers während des Schlafes. Die hängt laut Studien eng zusammen mit den Schlafphasen, da man ja in den Tiefschlafphasen eine Art Muskellähmung hat, die dafür sorgt, dass man, wenn man träumt, nicht gleichzeitig seine Muskel aktiviert und so eben umherstrampelt und so weiter.
Natürlich ist eine Schlaf-App nicht mit präzisen Messungen, zum Beispiel in einem Schlaflabor, zu vergleichen, wo noch Herzschlag, Atemfrequenz und vieles andere aufgezeichnet werden. Man kann die Handy-App auch mit sogenannten Wearables verbinden, die zum Beispiel noch den Puls messen, aber Florian findet die Aussagekraft ausreichend und er will nachts nicht noch seine Smartwatch tragen. Die höhere Bewusstheit, was den guten Schlaf angeht, wirkt sich auf Florians Lebensführung aus und es hat ihm schon geholfen, seine Schlafumstände zu optimieren. Die weiche Matratze zum Beispiel hat er letzten April gegen eine harte ausgetauscht.
Das gab einen ganz deutlichen Knick, wenn ich mir jetzt die Jahresbilanz angucke, in meinem Tiefschlafverhalten. Ich habe dann deutlich länger, vor allem prozentual, Tiefschlaf gehabt.
Und dann gibt es dann noch die App-Funktion intelligentes Wecken. Man gibt dafür nicht einen festen Weckzeitpunkt ein, sondern eher einen Zeitraum, in dem man geweckt werden möchte.
Wenn in diesen Zeitraum eine Leichtschlafphase oder eine Phase mit mehr Bewegung fällt, dann nutzt die App sozusagen den günstigen Zeitpunkt, in dem man schon ein bisschen wacher ist, um einen dort zu wecken, bevor man wieder in eine Tiefschlafphase abtaucht. Das ist das, wo die meisten Leute sich dann ganz zerschlagen fühlen, wenn der Wecker dann in dieser Tiefschlafphase klingelt.
Wissen und in der Konsequenz auch steuern können, wie man schläft. Die digitale Antwort auf den Wunsch nach Kontrolle über den Schlaf im Beitrag von Klaus Hofmeister. In diesem Falle, um ausgeruht durch den Tag zu gehen. Kontrolle-App träumten sich die Menschen aber auch über den unbegreiflichen Bewusstseinszustand, in dem wir uns schlafend befinden. Der griechische Philosoph Heraklit von Ephesos bezeichnete den Schlaf als Zustand zwischen wach und Tod. Er sei der kleine Bruder des Todes, schrieb Schopenhauer. Professor Philipp Osten, Medizinhistoriker und kommissarischer Leiter des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Uni Hamburg. Guten Tag.
Schönen guten Abend, Frau Fuhrmann.
Wurde denn dieser Bewusstseinszustand, in dem wir uns da befinden, automatisch als bedrohlich empfunden?
Ja, automatisch kann man nicht sagen. Da gibt es natürlich ganz persönliche Einstellungen und es gibt auch unterschiedliche Schulen. Also man kann sich vorstellen, dass der Wissenschaftler, der die Ratio gerne bemüht, also beispielsweise Personen wie Kant, Schlaf als durchaus störend empfunden haben. Andere, auch Philosophenkollegen, haben Schlaf als Mittel zur Erkenntnis aufgefasst. Und das zieht sich bis unsere heutige Zeit hinein. Also beispielsweise Husserl, der als Philosoph, natürlich als Lehrer von Heidegger beispielsweise, eine große Rolle gespielt hat, der beschreibt das so, dass unsere Konstruktion von Sein diese bewusstlosen Schlafphasen überbrücken müssen. Also dass das Phasen sind, in denen ja gar nichts passiert. Und auf der anderen Seite gibt es Philosophen wie Hans Meyerhoff oder Jaspers, die sagen, Schlaf, das ist die Essenz der Subjektivität, weil nirgendwo so wie im Schlaf die Eindrücke so unmittelbar aus einem selbst herauskommen, wie die Eindrücke, die man träumt. Also da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen. Das gilt für die alten Philosophen wie für quasi aktuelle.
Also es gab eben aber auch ein großes Fragezeichen dahinter. Was passiert da eigentlich? Wie hat man denn versucht, diesen Zustand auch zu durchdringen? Es gab ja später durchaus auch die Praxis der Hypnose.
Ja, das ist ein spannendes Thema. Sie haben ja vorhin angesprochen, dass der Schlaf als Bruder des Todes bezeichnet wird. Es gibt andere, wie beispielsweise Herder, das ist der Religionsphilosoph der Weimarer Klassik, also das war der Prediger, den Goethe und Schiller hörten, wenn sie in die Kirche gingen in Weimar, der sagt, Schlaf und Tod sind wirklich das Gleiche. Also da müssen die Ärzte hingehen, den Schlaf erforschen und dann erfährt man daraus, was im Tod passiert. Man kann sich natürlich auch vorstellen, dass das Wiedererwachen nach dem Schlaf, was wir regelmäßig erfahren, ein ja ganz angenehmes Modell für das Leben nach dem Tode ist, wenn man sozusagen diese Erfahrung immer wieder hat.
Also doch ein interessanter Zustand, den man dann gerne auch begreifen will oder in den man möglichst reinkommen will mal und zu gucken, was passiert da, was sieht man da?
Richtig, also diese Hypnose, damals nannte man das tierischen Magnetismus oder Mesmerismus nach einem Arzt, der dieses Konzept entwickelt hat. Das war diese Vorstellung, dass man Probanden in einen Halbschlaf versetzen sollte, in dem sie noch Auskunft geben können, aber gleichzeitig schon schlafen, also entrückt sind. Und dann befragt man sie und befragt sie darüber, was ihre Seele denn nun sieht, weil diese Seele in dem Moment des Eintritts des Schlafes kein Bewusstsein mehr hat und damit plötzlich frei, so war die damalige Vorstellung, im Absoluten steht. Also unmittelbare Klarheit und Erkenntnis hat, die dem Schläfer oder der Schläferin aber nicht bewusst ist. Sie kann aber darüber reden in diesem somnambulen Zustand, so war die Vorstellung, und darüber berichten. Früh wurde sozusagen das zuerst benutzt, um herauszufinden, was denn die Seele eines Probanden, eines Patienten, was sie bedrückt und was sozusagen diese, was sie dort sieht über das Absolute, was für eine Erkenntnis ihr da zugänglich ist.
Das heißt möglicherweise auch Chancen für eine Heilung oder Hinweise auf eine Heilungsmöglichkeit zu bekommen.
Richtig, das war so der erste Aspekt, nicht, dass man darüber, der Kranke ging zum Arzt, der Arzt mesmerisierte ihn und fragte dann, welche Bäder, welche Kräuter, was findet denn deine Seele gut? Und der Patient antwortet dann. Das ist ein übrigens sehr, sehr altes Modell, was wir auch schon in der griechischen Medizin in ganz ähnlicher Form finden. Und
ja, noch kurz.
Ja, spannend ist natürlich auch, dass später, als dieses Konzept in der Medizin keinen Platz mehr hat, die Spiritisten sich dessen bedienen, nicht? Dann sind die schlafenden Probanden diejenigen, die auch ins Absolute gucken können und dann mit Toten kommunizieren, nicht? Das ist also ein Übergang, der sich vollzieht zwischen der Zeit 1840, da ist das noch gerade ein wissenschaftliches Konzept. Und in den 1880er Jahren ist das wirklich nur noch etwas sehr Esoterisches.
Wie unterschiedlich die Faszination des Schlafes doch wirkte über die Jahrhunderte oder vor allen Dingen 18. bis 19. Jahrhundert. Professor Philipp Osten, Medizinhistoriker in Hamburg, vielen Dank. La Le Lu, das Rätsel vom süßen Schlaf, der Tag in H2 Kultur. Wem dieser Schlafzustand noch nie bedrohlich vorbekommen ist, dem hilft Dr. Jekyll oder doch Mr. Hyde.
Zu jeder Stunde, am Tage und in der Nacht, fasste mich dieser warnende Schauer. Ob ich schlief, ob ich nur in Träumerei verfiel, immer erwachte ich als Hyde. Unter der Anspannung dieses ständig über mir schwebenden Fluches und durch die Schlaflosigkeit, zu der ich mich selbst verdammte, weit über die Grenzen dessen hinaus, was ich für Menschen möglich gehalten hatte, wurde mein eigentliches Ich ein vom Fieber aufgezehrtes und ausgesogenes Geschöpf, schlaff und matt an Körper und Geist, und nur von dem einen Gedanken besessen, der Angst vor meinem anderen Selbst. Und wenn ich schlief oder wenn die Wirkung der Medizin nachließ, wurde ich fast ohne Übergang, denn die Schmerzen der Transformation wurden täglich weniger fühlbar, in den Bannkreis einer mit Bildern des Schreckens überladenen Vorstellungswelt, einer von grundlosem Hassgefühl überschäumenden Seele, und in einen Körper hineingerissen, der nicht stark genug schien, die tobenden Lebensenergien zu umfassen. Die Kräfte Hydes schienen mit der Schwäche Jekylls gewachsen zu sein. Und der Hass, der jetzt die beiden schied, war sicher auf beiden Seiten gleich stark.
Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Zwischenzustand pur, da hilft auch kein Lalilu, HR2 der Tag, verschlafen. Wenn Sie zu den 80% Arbeitnehmern gehören, die von Schlafproblemen geplagt werden, wie in der neuen DAK-Studie zu Beginn der Sendung berichtet, dann haben Sie sicher schon alles ausprobiert. Abendrituale, Schlaffilme, Schlafbücher, Schlafmusik. Aber mit dieser hier haben Sie es vielleicht noch nicht versucht.
Diese Musik ist zum Einschlafen? Naja, eigentlich sind hier schon alle eingeschlafen. Klingt ja auch fast, als würden die Bassstreicher schnarchen. Der Schlaf von Antonio Vivaldi. Wirklich zum Einschlafen ist das hier. Bachs Goldberg-Variationen. Graf Hermann Karl von Kaiserling hatte sie persönlich beim Komponisten bestellt zur Linderung seiner Schlaflosigkeit. Geschlafen wird in der klassischen Musik erstaunlich viel, auch mal abgesehen von den zahlreichen Schlafliedern. Robert Schumann bringt persönlich in seinen Kinderszenen ein Kind zum Einschlummern, natürlich in wiegenden Schlafliedrhythmen, und danach wird selig geträumt. Und in Richard Straussens Don Quixote-Variationen hört man deutlich, wie dem hundemüden Sancho Panza die Augen zufallen. Der Schlaf tritt aber auch persönlich auf, als guter Freund etwa in Henry Purcells Oper The Faerie Queen, wo er mit sanften Klängen und vielen Pausen alle einzulullen versucht. Be silent, be silent, be silent, oh. Klar, die Musik zum Schlafen ist niemals schnell und niemals laut. Sie muss einen gleichmäßigen Grundpuls haben und darf natürlich auch nicht unruhig sein. Es sei denn, der Schlaf selbst ist unruhig, so wie in Tschaikowskis 4. Sinfonie, die die Träume des Weintrinkers schildert, der seinen Rausch ausschläft. Und natürlich kann es auch in der Schlafmusik mal ordentlich zur Sache gehen. Hector Berlioz etwa träumt in der fantastischen Sinfonie von seiner eigenen Hinrichtung. Und manche komponieren sogar im Schlaf. Giuseppe Tartini jedenfalls behauptete, der Teufel persönlich habe ihm im Schlaf seine berühmte Teufelstrillersonate diktiert. Ganz allgemein gilt natürlich, dass Komponisten wach sein sollten, auch wenn sie Schlafmusik schreiben. Mit Ausnahme von Morton Feldman. Von dem war bekannt, dass er sogar in den Konzerten mit seiner eigenen Musik regelmäßig einzuschlafen pflegte. Allerdings schrieb er auch Streichquartette, die bis zu 5 Stunden dauern und in denen es kein einziges Mal laut wird.
Nils Kaiser über klassische Musik zum Einschlafen, aber auch den Schlaf, der Traum als Inspiration für Kompositionen. Und damit sind wir am Ende der Sendung ganz tief in den verschiedenen Bewusstseinsstufen des Schlafes angelangt. Aus heutiger Sicht würde man vielleicht nicht mehr vom Teufel sprechen, der die Komposition in die Feder diktiert hat. Vielleicht war es ja doch eher ein Klartraum. Melanie Schädlich, Psychologin an der Uni Heidelberg und für ihre Doktorarbeit mit den Möglichkeiten des Trainings im Schlaf befasst. Guten Tag, Frau Schädlich.
Guten Tag.
Die Menschen trainieren in ihrer Forschung in ihren Träumen Fertigkeiten, also im sogenannten Klartraum, die sie dann im Wachzustand auch wieder benutzen können. In welchem Bewusstseinszustand befinden die sich denn?
Also ein Klartraum an sich ist erstmal einfach nur ein Traum, in dem man während des Träumens weiß, dass man träumt. Das heißt, es ist insofern ein besonderer Bewusstseinszustand, weil man eben normalerweise oder ja normalerweise im Traum nicht weiß, dass man träumt. Das ist das Kriterium für den Klartraum.
Also im Traum denke ich immer, dass es passiert jetzt echt und mache mir Sorgen oder habe Angst oder freue mich. Und das im Klartraum kann man das trennen.
Genau. Also wir denken ja dann, also man hat zum Beispiel Angst, hauptsächlich deswegen, weil wir ja denken, das passiert mir gerade wirklich, ich bin wach. Wir gehen eigentlich oft davon aus, dass wir wach sind. Und im Klartraum weiß man dann zumindest, dass man träumt. Das könnte auch die Angst entschärfen zum Beispiel. Genau, man könnte sich dann auch bewusst entscheiden, vielleicht etwas anderes zu tun und eben auch, wenn man möchte, Fähigkeiten zu trainieren. Das ist eine Möglichkeit.
Können das denn alle Menschen klar träumen?
Ich sage zumindest, es kann jeder lernen. Es ist jetzt so, dass es bei einigen spontan auftritt. Andere bringen es sich bei und so von Umfragen her ist es zumindest so, dass zumindest jeder Zweite schon mal irgendwann in seinem Leben einen Klartraum hatte. Und man kann aber diese Häufigkeit auch steigern, wenn man sich viel damit beschäftigt und es gibt auch verschiedene Techniken, mit denen man das lernen kann.
Was sicher alle kennen, ist ja so beim Einschlafen so einen Übergangszustand. Ich glaube, man nennt das den wandernden Geist, also wo Gedanken fließen und es kommt das eine oder das andere. Und viele Entspannungs- oder Meditationstechniken wollen ja genau in diesen Bewusstseinszustand hineinführen. Man kann dabei aber auch fokussieren. Ist das vergleichbar dem Klartraum?
Also es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie jetzt derjenige dann genau diesen Zustand wahrnimmt, dieser Einschlafzustand. Das ist für viele auch sehr unterschiedlich. Auch Meditationserlebnisse sind ja sehr unterschiedlich. Aber man kann sich den Klartraum im Prinzip so plastisch vorstellen wie einen normalen Traum, also dass man wirklich alles sieht, hört, sprechen kann, auch fühlen, riechen, schmecken kann. Nur eben, dass man es bewusster wahrnimmt und dass man es bewusst auch beeinflussen kann.
Kann ich das denn wirklich dann bewusst steuern, dass ich zum Beispiel mir vornehme, heute übe ich Geige im Klartraum und morgen möchte ich dann irgendwie eine neue Kung-Fu-Technik erlernen?
Genau, also es ist auf alle Fälle möglich. Ob es dann natürlich genauso klappt, ist die Frage. Also da muss man ein bisschen damit rumspielen. Die erste Hürde sozusagen ist ja quasi, dass man erstmal die Klarheit erlangt, also dass man Klarträume hat. Und dann das zu tun, was man sich vorgenommen hat, ist dann nochmal eine andere Stufe. Das kann sehr leicht funktionieren, aber manchmal kann es auch sein, dass man dann irgendwie, wenn man die Geige sich sucht, keine Geige findet, sondern erstmal einen Kontrabass und dann steht man da und denkt, ja, was mache ich denn jetzt mit dem Kontrabass? Also solche Dinge können passieren, aber da kann man auch einfach immer mit ein bisschen rumspielen und mit zunehmender Erfahrung fällt einem das dann auch leichter.
Sie machen das ja, Frau Schädlich, um auch in Ihrer Doktorarbeit zu zeigen, man kann im Traum etwas trainieren, um es dann im realen Leben besser zu machen. Wie funktioniert denn Ihre Forschung? Wie laufen die Versuche ab und welche Ergebnisse haben Sie bis jetzt?
Genau, also wir haben eigentlich verschiedene Studien. Die eine Studienreihe sozusagen beschäftigt sich damit, dass wir zeigen wollen, dass das Training im Klartraum tatsächlich dann auch einen Effekt hat auf das Wachleben. Das heißt, wir haben Versuchspersonen verschiedene Bewegungsabläufe im Klartraum durchführen lassen. Da haben wir schon mehrere Studien, wo die das zu Hause gemacht haben. Und jetzt in der letzten Studie, da haben meine Teilnehmer Dartpfeile geworfen im Schlaflabor, wo man dann eben auch über Verkabeln zeigen konnte, dass sie sich wirklich im Schlaf befinden und nicht etwa irgendwie Tagträume, also sie waren wirklich im Schlaf und können auch noch über Augensignale kommunizieren, wann sie die Aufgabe durchführen. Und dann kann man sie direkt danach wecken und dann eben auch fragen, ob sie so geworfen haben, wie sie instruiert wurden. Und da konnte man dann eben gucken, ob sich die Leistung verbessert hat. Und es hat sich eben auch gezeigt, dass die Klarträumer, die sehr konzentriert werfen konnten, die nicht abgelenkt wurden, tatsächlich sich ein bisschen verbessert haben.
Das haben Sie dann ausprobiert, indem Sie die vorher und nachher haben Dartpfeile werfen lassen. Und es gab auch eine Vergleichsgruppe.
Genau, also alle Teilnehmer haben abends und morgens geworfen und die Klarträumer haben dann entsprechend in der Nacht im Klartraum geübt. Das waren dann 9, die es geschafft haben, dann in der einen Labornacht auch diese Aufgabe durchzuführen. Und es gab 2 Vergleichsgruppen. In der einen Gruppe, die haben einfach nur geschlafen und in einer Gruppe, die haben physisch geworfen.
Jetzt ist ja das, was Sie da machen, wirklich Lernen im Schlaf. Also das, wovon wir alle eigentlich träumen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber weckt das nicht auch Begehrlichkeiten, also dass Leistungssportler zu Ihnen kommen und sagen, bring mir das mal bei, ich möchte mich noch perfekter bewegen können?
Also das kam bisher noch nicht vor, weil ich denke, das ist jetzt im Sport noch nicht so richtig angekommen. Also ich kenne halt persönlich einen Sportler und auch Trainer, der das für sich selber viel nutzt und der spricht natürlich auch mit seinen Sportlern darüber und regt die dazu an. Aber es ist jetzt nicht so, dass Sportler auf uns zukommen und sagen, wir brauchen diese Technik. Es kann natürlich sein, dass über viele Medien, die es da inzwischen gibt und Foren und was weiß ich nicht, dass Leute privat das schon auch für ihr Sporttraining nutzen. Und ich habe auch schon Leute für eine andere Studie interviewt, die eben auch ihren Sport dann tatsächlich im Klartraum geübt haben.
Es könnten ja auch andere Situationen vorstellbar sein, wo das nützlich ist. Also wenn ich zum Beispiel Ängste habe, vor einem großen Publikum aufzutreten und ich erträume mir das einfach schon mal ein paar Nächte lang, kann das auch funktionieren?
Definitiv. Also ich will das hier auch gar nicht auf den Sport beschränken. Das ist halt jetzt nur mein Forschungsfeld sozusagen. Aber der Klartraum an sich ist ein einziger toller Spielraum, sage ich mal, wo man wunderbar ausprobieren kann, rumexperimentieren. Und man arbeitet ja sowohl auch in der Psychotherapie als auch im Sport eben auch viel mit Imagination, mit Vorstellung. Und das ist eigentlich nichts anderes. Wenn Sie jetzt sagen, Sie üben im Traum, vor Leuten zu reden, dann ist es wie in der Vorstellung nur eben für die meisten Menschen deutlich realer, als wenn man sich es nur vorstellt. Es ist so, als würde man es halt wirklich erleben, aber es ist gleichzeitig ein sicherer Raum, wo man weiß, es passiert einem nichts.
Jetzt höre ich aber schon, nachdem wir jetzt eine ganze Stunde lang uns damit beschäftigt haben, was Schlaf ist, was verschiedene Bewusstseinszustände sind, aber auch damit, dass immer mehr Leute Schwierigkeiten haben, gesund und ruhig zu schlafen, und das hängt mit Leistungsdruck zusammen. Jetzt höre ich schon die Kritiker, die sagen, aha, und jetzt wird also auch der Schlaf noch optimiert. Wir müssen jetzt auch noch lernen und noch besser werden im Schlaf, im Traum. Wo bleibt dann die Erholung?
Genau, gute Frage, und ich sehe das genauso kritisch. Ich finde, das sollte halt jeder für sich selber sehen. Das Klarträumen ist einfach eine Chance und auch einfach was Besonderes, was ich jedem empfehlen kann, einfach mal auszuprobieren. Inwiefern dann man das dann für sich nutzt, liegt in der Verantwortung für einen jeden selbst. Also man kann ja auch statt Sport zu machen einfach sich entspannen. Und ich meine, es ist ja insofern auch ein Vorteil, wenn ich jetzt aus einem schlimmen Albtraum aussteigen kann und da in eine schöne Szene reingehen kann, wache ich ja vielleicht auch erholter auf. Ne? Also man kann es auch wirklich da in positiver Hinsicht nutzen, und es kann jeder für sich selbst entscheiden.
Und physiologisch kann ich auch weiter schlafen?
Genau, man schläft ganz normal weiter. Also man befindet sich dann auch trotzdem in diesem normalen REM-Schlaf mit allen Parametern, die wir da so ableiten, also von den Hirnströmen her zum Beispiel, kann man zeigen, es ist ein ganz normaler REM-Schlaf, in dem das Gehirn sowieso schon extrem aktiv ist. Und ob da jetzt diese Bewusstseinskomponente zukommt oder nicht, macht da nicht viel Unterschied. Und es gibt ja Leute, die auch natürlicherweise klarträumen.
Können Sie denn nach all dem, was Sie wissen über den Schlaf, einfach so ins Bett gehen, schlafen gehen?
Ja. Ja.
Ohne drüber nachzudenken.
Genau. Melanie Schädlich. Also ich freue mich, wenn ich einen Klartraum habe, aber ich bin da jetzt auch niemand, der da ständig sagt, ich muss jetzt klarträumen für meine eigene Forschung.
Träume mir mal meine Doktorarbeit fertig. Melanie Schädlich, eine Psychologin, die in ihrer Doktorarbeit mit den Möglichkeiten des Trainings im Schlaf befasst ist. Im Klartraum geht das nämlich. Herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Schlafstörungen nehmen zu, das dokumentiert eine neue Studie und ist nicht gesund. Es ist auch schade, denn der Schlaf kann uns in so faszinierende Welten entführen, mehr als den einfachen Traum. Dass es allen Menschen zu wünschen ist, dass sie diese Stunden des besonderen Bewusstseinszustandes ungestört erleben und vielleicht sogar genießen können. Trotzdem wünsche ich mir, dass Sie die letzte Stunde nicht einschläfernd fanden. Falls Sie doch eingenickt sind, zum Nachhören finden Sie die Sendung unter hr2.de. Gleich hier die Hörbar nach den Nachrichten. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und dann gute Nacht.